Was kommt danach? Der Podcast aus der Robert-Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen. Wie haben sich autoritäre Haltungen der Salzburger Bevölkerung während der Corona-Krise verändert? Darüber spricht Stefan Walli mit Wolfgang Aschauer und Janine Heinz. Die beiden forschen an der Universität Salzburg.
Herzlich willkommen in der Robert-Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen. Im Namen dieser Einrichtung steht Robert Jung, der Gründer dieses Instituts. Und wenn Robert Jung etwas ausgemacht hat, dann waren es zwei Dinge. Das erste war die Auseinandersetzung mit Zukunftsfragen. Und das zweite war ein Instinkt gegen jede Form von Totalitarismus, von Autoritarismus. In dieser Tradition arbeiten wir noch heute. Und wir wollen natürlich wissen, wie autoritäre Einstellungen in unserer Gesellschaft sich verändern. Zu diesem Zweck arbeiten wir mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammen. Neben mir steht Wolfgang Aschauer von der Universität Salzburg, der gemeinsam mit Janine Heinz an einem Projekt arbeitet, das immer wieder versucht zu begleiten, wie autoritäre Einstellungen sich in Salzburg, in der Region Salzburg, verändern. Wenn Sie nicht aus Salzburg sind, Salzburg ist eine Region, die von Dienstleistungen und Tourismus sehr stark geprägt ist, die relativ wohlhabend ist, über einen Zentralraum verfügt und auch über ländliche Regionen. Das für Ihre Einordnung dessen, was Sie jetzt hören, falls Sie eben nicht aus Salzburg sind. Lieber Wolfgang Aschauer, das war das dritte Mal, dass du diese Studie durchgeführt hast. Du setzt jedes Mal einen bestimmten Schwerpunkt. Aber gehen wir es sehr grundsätzlich an. Autoritarismus. Was ist das eigentlich? Stellen wir das am Anfang klar.
Genau, also Autoritarismus kann man natürlich einerseits jetzt eher politikwissenschaftlich, makro soziologisch als Staatsform deuten, aber das steht eigentlich nicht in unserem Interesse. Ja, uns interessiert das autoritäre Syndrom, ja, also die individuellen Einstellungen, die in Richtung Autoritarismus gehen. Und das ist eigentlich schon ein sehr altes Konzept. Ja, also stammt aus der Zwischenkriegszeit, von der kritischen Theorie, wurde sehr stark von Erich Fromm inspiriert, auch dieses Konzept. Und die Autoren damals haben eben drei Grundfaktoren des Autoritarismus unterschieden. Konventionalismus, Autorität, Aggression und autoritäre Unterordnung. Und dann haben die Autoren aber vielfach andere Dimensionen auch noch ergänzt, ja, die zu dieser autoritären Charakterstruktur dazugehören. Und unser Ziel mit dieser Salzburger Autoritarismusstudie war eben ganz stark, auch diese Dimensionen verstärkt wiederzubeleben. Ja. Die Autoren haben damals schon beispielsweise von Projektivität, Aberglauben und Stereotypie gesprochen. Man könnte das aktuell auch ganz gut anwenden auf jene Kreise, die sich in Richtung Verschwörungsmentalität auch orientieren. Und zusätzlich waren auch Haltungen wie beispielsweise Machtdenken, Kraftmeierei bis hin zu übertriebener Abwehr von Sexualität standen damals schon im Fokus. Und hier sehen wir zum Beispiel aktuell auch so sozialdarwinistische Einstellungen teilweise auch in Kreisen der gesellschaftlichen Mitte wieder stärker werden. Und das umfasst aus meiner Sicht ganz gut auch den modernen, aktuellen Autoritarismus. Man sollte vielleicht nicht mehr in diesen neuen Charakterdispositionen denken, sondern mit diesen drei verschiedenen Facetten des autoritären Syndroms. Und was auch ganz wichtig ist, uns als Soziologinnen und Soziologen interessiert natürlich die autoritäre Dynamik dahinter. Also welche gesellschaftlichen Verhältnisse führen dazu, dass möglicherweise diese autoritären Grunddispositionen aktiviert werden beziehungsweise sich auch verstärken. Und wir sind natürlich jetzt aufgrund der Krisen der letzten Jahre mit vielen Phänomenen konfrontiert. Zukunftspessimismus, die Corona-Krise, die Flüchtlingsbewegungen, die in gewisser Weise Unruhe in der Gesellschaft erzeugen und eben auch dazu führen, dass man sich verstärkt möglicherweise auch wieder in diese autoritären Dimensionen hineinorientiert.
Ihr untersucht in dieser Studie autoritäre Grunddispositionen in der Salzburger Bevölkerung. Vielleicht erklärst du uns ganz kurz, wie macht man so etwas eigentlich? Was ist die Methode, die da dahinter steht?
Genau, ja, das ist durchaus einigermaßen komplex. Ja. Also man versucht, so verdeckte Aussagen zu verwenden, die für eine Charakterdisposition stehen. Das haben damals schon die Autoren der kritischen Theorie auch versucht, ja, mit quantitativen Instrumenten zu arbeiten. Man bezeichnete das als die sogenannte Faschismus-Skala, die aber nur begrenzt funktioniert. Und wir haben jetzt mit vielen verschiedenen Pre-Testungen versucht, ja, diese Aussagen zu schärfen, zu modernisieren, auf die aktuelle Zeit anzuwenden. Und dann beurteilt man diese Aussagen mit eben verschiedenen Antwortkategorien, meistens mit 4 oder 5 Stufen. Und man versucht dann aus diesen Aussagen heraus zugrunde liegende Dimensionen dahinter zu entdecken. Da gibt es relativ elaborierte statistische Methoden wie die Faktorenanalyse, wo man dann eben diese Hauptdimensionen des Autoritarismus aus diesen Skalen heraus ableiten kann. Durch die tolle Zusammenarbeit mit dem Institut für Grundlagenforschung war es dieses Jahr möglich, einen deutlich verlängerten Fragebogen durchzuführen, eine deutlich verlängerte Erhebung. Und wir haben auch eine sehr umfassende Skala eben zu anti-egalitären Einstellungen. Das könnte man als differenzierte Messung der autoritären Aggression, ja, gegenüber Fremdgruppen verstehen. Auch hier haben wir mehrere Aussagen verwendet zu verschiedenen Dimensionen, Fremdenfeindlichkeit, Sexismus, Antisemitismus, Ablehnung von Langzeitarbeitslosen. Also hier können wir auch ein gutes Bild der Situation im Bundesland Salzburg vermitteln. Und auch zur Corona-Skepsis haben wir eben eine neue Skala entwickelt, ja, die auch ganz gut zeigt, wo dann die Verbindungen zwischen autoritären Strömungen und aktuellen Milieus sich befinden.
Diese Grunddispositionen, denen ihr auf der Spur seid, kannst du für uns auch einmal diese 3 Grunddispositionen erklären und erläutern, anhand welcher Fragen ihr versucht habt, diese zu bestimmen?
Sehr gerne. Ja. Also die erste Grunddisposition besteht eigentlich aus dieser klassischen Triade des Autoritarismus. Ja. Konventionalismus, autoritäre Unterordnung und autoritäre Aggression. Konventionalismus misst man beispielsweise mit Aussagen, ja, ob Traditionen hochgehalten werden sollen, ob Regeln zu befolgen sind. Autoritäre Aggression, ja, da gibt es sehr viel Forschung dazu, welche Items eigentlich gut geeignet sind. Also Aussagen bezeichnet man als Items in der Forschung. Wir haben hier beispielsweise das Wort, es braucht einen starken Anführer, dem die Personen ihr Vertrauen schenken, in das Wort Führungspersönlichkeit verändert. Ja. Und hier zeigt sich, dass dieses Item nur bedingt tatsächlich autoritäre Unterordnung misst. Ja. Wir haben dann bewusst auch Pre-Tests durchgeführt, wo man sieht, dass das Verständnis dieser Frage sehr unterschiedlich ist, ja, und wie man sich dann anhand dieser Frage orientiert. Jetzt haben wir auch das Item, wir sollten dankbar sein für die führenden Köpfe in unserer Studie aufgenommen. Und hier sehen wir rund 30-40% Zustimmung auch in Salzburg. Ja. Und das dürfte ein guter Gradmesser sein, dieser Tendenz zur autoritären Unterordnung. Klassische Items, die autoritäre Aggression messen, wären zum Beispiel, wir sollten die Nichtstuer in unserer Gesellschaft loswerden als Beispiel. Ja. Oder auch Unruhestifter sollte man zeigen, dass sie in der Gesellschaft unerwünscht sind. Kriminelle sollten härter bestraft werden. Das wären Items in diese Richtung und hier liegen die Zustimmungsraten auch zwischen 40 und teilweise sogar 70-80%. Und wir sehen auch an diesen breiten Dimensionen der sogenannten gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, dass durchaus feindselige Erregungen in durchaus großen Teilen der Bevölkerung gegenüber Fremdgruppen auch in Salzburg vorhanden sind.
Wenn ich es jetzt richtig verstehe, ist eine der Charakteristika von einem autoritären Denken, wenn man ablehnt, dass bestimmte hergebrachte Verhaltensweisen zu stark geändert werden, gehört dazu, dass man sich sehr schnell Autoritäten unterordnet und dass man gegen diejenigen aggressiv ist, die sich nicht diesen Autoritäten unterordnen.
Genau, danke auf jeden Fall für den Hinweis, weil ich wollte das noch weiter ergänzen. Also das ist jetzt diese erste Grunddimension, genau, die wir jetzt als konventionellen Autoritarismus quasi bezeichnen, weil sie schon über lange Jahre eigentlich die Forschung dominiert. In unseren Salzburger Studien zeigt sich aber, dass diese zweite Dimension, Projektivität, Aberglauben, Stereotypie, mit dieser ersten Dimension in Verbindung steht, aber doch was Eigenständiges abbildet. Und möglicherweise diesen Hang, sich Verschwörungserzählungen zuzuwenden, durchaus ganz gut auch erklären kann. Und dann haben wir in unseren Studien durchaus auch diese dritte Dimension, die wir so als Sozialdarwinismus bis hin zu Fundamentalkonservatismus beschreiben, wo eben diese Haltungen, ja, und die starke Abwehr gegenüber Minderheiten, Langzeitarbeitslosen bis hin auch immer noch, ja, verankerte Vorteile gegenüber Homosexuellen sind auch bei 20% beispielsweise stimmende Aussage zu Homosexualität ist gegen die Natur, auch in Salzburg immer noch, ja, sexistische Haltungen fallen in diese Dimension auch noch rein. Also man kann, glaube ich, zusammenfassend ganz gut sagen, konventioneller Autoritarismus, Verschwörungsmentalität plus Sozialdarwinismus sind drei Strömungen, die miteinander verschränkt sind, aber doch in gewisser Weise unabhängig dieses autoritäre Syndrom.
Ich glaube, damit haben wir sehr schön auseinandergeteilt, was diese Kernelemente des Autoritarismus sind. Jetzt interessiert uns natürlich in Salzburg, wie stark sind diese eigenen Eigenschaften? Und um das in den Griff zu bekommen, habt ihr eine Typologie entwickelt.
Genau, ja, und eigentlich schon das zweite Mal. Also wir haben 2019 auch die erste Typologie entwickelt mit dem doch eigentlich in gewisser Weise auch aufsehenerregenden Resultat, dass nur so rund 30% der Salzburger Bevölkerung in der eher liberalen Mitte beziehungsweise nur 10% unter den Anti-Autoritären verortet werden können. Was wir jetzt sehen, sicherlich auch im Zuge der Pandemie, ist, dass Autoritarismus vielfach auch undurchsichtiger wird, also nicht mehr so klar nach Ideologie, Parteipräferenz zuzuordnen ist. Wir haben 2019 noch relativ eindeutig gesehen, ja, dass sich dieser Bereich der konventionell autoritären und der sozial dominanten im Wählersegment ÖVP, FPÖ sehr gut formiert. Dazwischen steht die Mitte mit einer gewissen Anfälligkeit für diese Strömungen und im stärker linkeren Spektrum eben haben wir eine Gruppe als Kommunitaristen und Antiautoritäre bezeichnet, aber das ist eindeutig die Minderheit in der Salzburger Bevölkerung. Und jetzt sehen wir beispielsweise, ja, dass es weiterhin diese beiden Gruppen der liberalen Mitte und der Anti-Autoritären gibt, ja, dass es aber auch in diesem Segment jener mit eher liberalen Einstellungen Gruppen gibt, die in Richtung Projektivität, Verschwörungsmentalität sich stärker ausrichten, also auch dann zunehmend in die Corona-skeptische Richtung gehen. Dieses Milieu mit so rund 15% haben wir als die Empfänglichen bezeichnet. Ja. Und dann sehen wir vielleicht auf der anderen Seite des Pols die konventionell Autoritären, ja, mit den klassischen Merkmalen autoritäre Unterordnung, Aggression und Konventionalismus, die ganz stark aktuell im ländlichen ÖVP-Milieu verortet sind und die sich relativ stark gegen diese Gruppe der Ungeimpften stellen und teilweise auch durchaus mit sehr harschen Maßnahmen verbunden. Also es wird beispielsweise von 40% auch gefordert in Salzburg, dass Ungeimpfte ihre Behandlung selbst bezahlen sollten, jegliche Krankenhausbehandlung, was in gewisser Weise auch diesen Autoritarismus ausdrückt. Ja. Und wir sehen eben auch teilweise im linken Spektrum diese empfänglichen Kreise, die anfällig sind für ein gewisses Ausmaß an Corona-Skepsis. Also es wird das Feld insofern undurchsichtiger. Aber diese zwei großen Gruppen, konventionell autoritäre, sozialdominante, bleiben erhalten. Diese sozialdominante Gruppe, die ist mittlerweile auch in Richtung sehr stark Systemskepsis gehend, weigert sich stärker der FPÖ auch zu. Aber die Hauptgruppe in diesem Segment sind die sogenannten Radikalisierten, ja, die auch so rund 15% ausmachen und tatsächlich jene sind, die wir neben den Empfänglichen relativ oft dann auf der Straße finden, ja, und die relativ stark der FPÖ auch zugeneigt.
Also unter den Ungeimpften gibt es eine Gruppe, die dem Autoritären zuneigt, aber durchaus eine Gruppe, die ihr als SkeptikerInnen bezeichnet, die nicht mit diesen Autoritären in einen Topf geworfen werden soll.
Ja, ganz genau. Also das meine ich mit diesem Begriff der Undurchsichtigkeit. Und es ist auch sehr interessant, wenn man sich diesen drei Grunddimensionen zuwendet, weil man beispielsweise erkennen kann, dass bei den FPÖ-Wählern autoritäre Aggression und autoritäre Unterordnung stark zurückgegangen ist, jetzt über die letzten 2 Jahre. Man stellt sich natürlich gegen das System, man möchte Regeln in dem Fall jetzt nicht mehr befolgen, also auch die Einzelaussagen. Man sieht sich sogar bewusst als Unruhestifter. Diese Einzelaussagen führen dann natürlich auch zu dieser Verschiebung. Projektivität, Aberglaubensstereotypie steigt aber weiterhin an, auch bei den FPÖ-Wählern. Also hier sieht man diese Verschiebungen innerhalb dieses autoritären Syndroms, während wir bei den klassischen Dimensionen, bei den ÖVP-Wählern weiterhin einen Anstieg sehen. Ja, ganz interessant als Randbemerkung, natürlich kleine Stichprobe, aber bei den Neos gehen die autoritären Dimensionen am deutlichsten zurück über alle verschiedenen Dimensionen hinweg. Also man positioniert sich auch relativ stark als Verfechter der Freiheit, ja, der individuellen Freiheit, was dann auch dazu führt, dass man teilweise wieder kritisch den überbordenden Maßnahmen gegenübersteht. Also es zeigt sich, wie komplex und vielfältig die Lage ist, aber vieles deutet doch auf sehr klare Spaltungstendenzen auch in der Salzburger Bevölkerung hin.
Danke, Wolfgang Aschauer, der uns einen ersten Überblick gegeben hat, was Autoritarismus ist und wie es undurchsichtiger wird, wer denn nun die Autoritären sind und wer nicht. Und jetzt steht neben mir Janine Heind, die bei diesem Projekt zur Erforschung des Autoritarismus in der Region Salzburg bereits zum dritten Mal mit an Bord ist. Sie ist Sozialwissenschaftlerin, an der Universität Salzburg arbeitet sie mit Wolfgang Aschauer zusammen und war auch diesmal im Boot. Und Janine Heinz hat sich genauer angesehen, wie die Niveaus des Autoritarismus sich über die drei Studien hinweg entwickelt haben. Und ich stelle diese Frage gleich direkt. Was ist dir am meisten aufgefallen an Veränderungen über diese drei Studienintervalle hinweg?
Was gleich ins Auge springt, ist, dass über den Jahresverlauf eben diese Komplexität zunimmt, was wir vorher schon von Wolfgang Aschauer gehört haben, dass es nicht mehr so eindeutig ist, dass wir jetzt in der Corona-Krise sind und eben auch sehen und das Gefühl haben, auf allen Fronten verhärten sich autoritäre Haltungen. Deshalb, glaube ich, wäre auch von vielen die Erwartungshaltung gewesen, dass wir in den autoritären klassischen Dimensionen wie der autoritären Aggression über alle Gruppen hinweg Zuwächse verzeichnen. Das ist eben nicht so. Was wir aber eben sehen, ist, dass es starke Zunahmen gibt im Bereich der sozialdarwinistischen Einstellungen und die sind sehr eindeutig. Und dass es eben in diesen anderen, in konventionellen Autoritarismus-Dimensionen, wie im Konventionalismus beispielsweise, eigentlich zum Teil sogar zurückgeht, eben aufgrund dieser neuen Bedeutung von, wenn man Regeln befolgt, dann stellt man sich eigentlich nicht gegen das System, sondern mit dem System. Und diese Bedeutung hat sich etwas verändert im Jahresverlauf. Es ist aber nicht gleichzeitig eine Entwarnung und man kann nicht gleichzeitig sagen, es ist jetzt alles super und wir haben viel weniger Autoritarismus, weil Salzburg sich einfach über die drei Jahre hinweg schon auf einem sehr hohen Niveau befindet. Also wie wir auch gehört haben, dass diese Gruppen, diese Liberalen eigentlich eher keine große, nicht die Mehrheit sind in Salzburg, das sehen wir eben auch hier. Und da ist es eben auch dann insbesondere spannend, nicht nur die autoritären Dimensionen sie anzuschauen, sondern auch die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, wo man eben auch, sind es hier Dimensionen wie Fremdenfeindlichkeit oder auch Abwertung von Obdachlosen sogar eher zugenommen haben im Jahresverlauf. Das heißt, wo wir uns eigentlich vielleicht erwartet hätten, dass sich vor allem in der Krise Solidarisierungstendenzen zeigen, sehen wir, dass der Autoritarismus in den klassischen Dimensionen gleich bleibt, im Sozialdarwinismus sogar zunimmt und dass sich die Aggression gegenüber dann spezifischen Gruppen sogar zum Teil erhöht hat.
Mhm. Du hast es bereits erwähnt. Eine Tendenz in der Bevölkerung gegenüber wirtschaftlich Schwächeren, Vorurteile zu haben oder deren Ausschluss oder schlechter Behandlung zu unterstützen. Wie sieht es aus betreffend Menschen mit anderen sexuellen Orientierungen als konventionell? Gibt es hier einen Trend? Wie abwertend ist hier die Salzburger Bevölkerung?
Die Salzburger Bevölkerung ist hier eigentlich auch zwar im Vergleich relativ niedrig, aber doch dann erschreckend hoch, so in einem Bereich von 25-30%, die sich eben dafür aussprechen, dass zum Beispiel Homosexualität wieder die Natur ist. Also das ist schon auf den ersten Blick, vor allem wenn man es dann auf der Folie sieht im Vergleich zu den anderen Dimensionen, wo wir dann tatsächlich auch über 50% Zustimmungsraten haben, zum Beispiel, dass die Obdachlosen in den Städten unangenehm sind, dann schaut das nicht viel aus, aber 25% ist doch relativ viel. Und eine Gruppe, die auch konstant viel Abwertung erfährt und deren Abwertung noch zugenommen hat, was man vielleicht auch nicht geglaubt hätte, sind die der Langzeitarbeitslosen. Also da ist einfach auch in der Gesellschaft so eine starke Stigmatisierung vorhanden gegenüber dieser Gruppe, dass die auch nicht arbeiten wollen, dass sich das sogar noch verstärkt hat.
Gibt es Restbestände des Antisemitismus oder ist der Begriff Restbestände hier schon falsch?
Da kann ich zumindest dann von den qualitativen Interviews auch schon etwas vorwegnehmen. Wir sehen in den quantitativen Befragungen, dass Antisemitismus auch relativ stabil ist, auch immer um die 25-27%, auch mit einer sehr eindeutigen Aussage, nämlich dass Jüdinnen und Juden zu viel Einfluss auf dieser Welt haben, was sehr erschreckend ist. Und wir sehen insbesondere auch dann bei den Corona-Protesten und bei denen, die sich auch radikalisiert haben, auch eine Akzeptanz sozusagen neuer Antisemitismusformen und der Holocaust-Relativierung auch in Form von die Ungeimpften sind die neuen Jüdinnen und Juden. Es ist bald soweit, dass man einen Judenstern braucht als Ungeimpfter. Also hier würde ich auch keine Entwarnung geben im Sinne von, ja, das sind nur 25%, während die anderen Gruppen viel mehr Abwertung erfahren. Also hier kann man nicht sagen, die eine Gruppe erfährt mehr Abwertung und deswegen braucht man sich keine Gedanken machen über die andere Gruppe. Im Gegenteil, vor allem im Bereich des Antisemitismus sehen wir hier dann auch in den qualitativen Interviews eigentlich eher eine Akzeptanz von Aussagen, oft in dieser radikalisierten Gruppe, die schon noch einmal eine neue Form des Antisemitismus aufzeigen.
Diese qualitativen Interviews, diese längeren Gespräche, die ihr geführt habt mit Personen, haben sich rund um die Frage gerankt, die gegenüberstehende Person ist ungeimpft, wie begründet sie dies, welche Ideen hat sie in diesem Zusammenhang? Und aus diesen qualitativen Interviews habt ihr eine Typologie entwickelt, welche verschiedenen Gruppen von Ungeimpften es gibt. Und das interessiert uns als nächstes jetzt.
Also wir sehen, dass es da zwei Gruppen gibt. Die Studierenden haben viele tolle Interviews geführt. Die eine Gruppe war sozusagen die Vorgabe, dass es ungeimpfte Personen sind und die andere waren FPÖ-Wählerinnen und Wähler. Und da war die Überschneidungsmenge mit den Ungeimpften relativ groß. Also so gut wie alle Interviewten von den 16 geführten Interviews waren 15 ungeimpft. Und da haben wir gesehen, dass es relativ eindeutig zwei Gruppen gibt, nämlich die einen, die kleinere, die auch im öffentlichen Diskurs sehr stark sichtbar ist, nämlich die Radikalisierten, die sehr laut sind und die auch schon vor längerer Zeit den Diskurs irgendwie verlassen haben, die wirklich in einem Paralleldiskurs stattfinden und sich da ja auch ihre eigene Meinung und ihre eigene Realität sozusagen bilden. Ein interessanter Marker in den Interviews war da tatsächlich die Anschläge vom 11. September, wo dann die Studierenden auch gefragt haben, wie stehen sie denn dazu? Und die haben gesagt, das war alles inszeniert und das ist eine Lüge und hat nie stattgefunden und beziehungsweise wurde nur inszeniert von der US-amerikanischen Regierung. Und da sehen wir auch eine starke Aggression gegenüber Politikerinnen und Politikern, gegenüber dem politischen System generell, auch gegenüber der Wissenschaft. Und das ist eine Gruppe, die Corona grundsätzlich leugnet. Die sagen, das Virus gibt es nicht und das Virus wurde nur erfunden, um uns zu unterwerfen, um einen großen Plan zu erfüllen und das ist eine Genspritze. Das ist natürlich die Gruppe, die in der Öffentlichkeit sehr viel Aufmerksamkeit erfährt, weil sie sehr laut ist, weil sie auch ein unglaubliches Radikalisierungspotenzial birgt. Aber die andere Gruppe, die größer ist, zumindest auch bei den qualitativen Interviews, sind die man wirklich als skeptisch einordnen kann. Die haben vor längerer Zeit das Vertrauen in das politische System verloren. Das sehen wir zum Beispiel auch in der quantitativen Befragung, dass die Politikverdrossenheit, die in Salzburg schon auf einem sehr hohen Niveau war, noch einmal zugenommen hat. Das ist eigentlich vor allem in dieser Gruppe der Fall. Das sind Menschen, wir hatten jetzt viele Interviews auch mit Personen, die im Pflegebereich zum Beispiel tätig sind, die leugnen das Coronavirus nicht, die nehmen das ernst und die sehen auch einzelne Maßnahmen als ganz wichtig an. Also die sagen, Hände waschen, Hände desinfizieren, Maske tragen ist total in Ordnung. Aber die sind verunsichert, weil sie in das politische System schon vor längerer Zeit das Vertrauen verloren haben, unter anderem auch wegen der Korruptionsskandale, unter anderem auch, weil das Sozialsystem schon so lange diesen Kapitalisierungsmechanismen unterworfen ist aus ihrer Sicht. Und die sagen, sie hat es verunsichert, dass die Impfung so schnell von der Politik, von dieser politischen Elite sozusagen inszeniert wurde und als das Wundermittel verkauft wurde. Und das hat sie verunsichert. Und sie hatten dann das Gefühl, dass dann medial eigentlich nur ein Diskurs stattfindet, beziehungsweise dass es dann die eine Gruppe gibt, die eben die etablierte Meinung von sich gibt und sagt, naja, die Impfung ist super und wer was anderes sagt, hat Unrecht. Und dann wurde auch explizit ganz oft der Name Servus TV genannt, die quasi die Möglichkeit waren, auch einen Blick hinter die Kulissen oder zumindest eine andere Seite zu hören. Und dadurch entstand einfach eine große Verunsicherung in dieser Gruppe und die hatten dann das Gefühl, dass generell auch Dinge wie zum Beispiel Intensivstationen, dass hier auch Versäumnisse der Vergangenheit einfach vertuscht wurden. Weil das sind, wie gesagt, auch Menschen, die im Pflegebereich tätig sind. Das heißt, die wissen auch, dass es in diesem Bereich schon lange Probleme gibt mit Finanzierungen und sagen, na ja, natürlich ist es gerade schwierig auf den Intensivstationen, aber das ist nicht nur wegen Corona und das ist nicht nur, weil ich mich persönlich nicht impfen lassen möchte, sondern das ist auch, weil die Politik das seit Jahren übersieht und bewusst übersieht. Und das ist so die, sind diese zwei Gruppen da.
Danke, Janine Heinz. In der Montagsrunde in der Robert-Jung-Bibliothek, die in wenigen Minuten hier beginnt, werden wir mit vielen Personen zurzeit online über diese Daten, Zahlen diskutieren und auch die eine oder andere Nachfrage erleben. Wenn Sie tiefer einsteigen wollen in die Ergebnisse dieser Untersuchung, diese Untersuchung wird in der Robert-Jung-Bibliothek in den kommenden Monaten publiziert und ist online als freier Download zur Verfügung. Wenn Sie mal in einer Montagsrunde dabei sein wollen, schauen Sie auf unsere Homepage www.jung-bibliothek.org. In diesem Sinne bedanke ich mich sehr herzlich bei Janine Heinz und Wolfgang Aschauer für ihre Vorarbeiten und freue mich auf die spannende Debatte. Schönen Tag.